Ja, also heute soll es darum gehen, wie auch der Libanon Teil des israelisch-palästinensischen Konfliktes geworden ist, was ja auch in den letzten 2 Jahren nochmal wieder sehr deutlich geworden ist. Als Hintergrund ist, denke ich, schon zunächst mal wichtig zu sehen, dass die Existenz der beiden Staaten Israel und Libanon eben eine moderne Erscheinung ist und es durchaus keine festgelegte Grenze zwischen beiden gibt. Dafür wollte ich am Anfang noch mal ein paar Karten aus unterschiedlichen Epochen zeigen. Die sind aus einer anderen Präsentation, von daher sind auch ein paar andere Dinge zu sehen. Uns geht es hauptsächlich um die Karten jetzt. Hier eben, das ist die römische Herrschaft, die römisch-christliche Herrschaft, wo eben die Provinz Palästina in 3 Teile geteilt worden ist: Palästina Prima, Segunda und Tertia. Und nördlich davon eben Phönizien sich befindet. Herr Schobes schreibt, dass es halt. Ist das bei anderen auch so?
Ein bisschen Halt ist, aber ich weiß nicht, woran es liegt.
Ist es jetzt vielleicht besser? Normalerweise ist es ja immer wichtig, dass alle stumm geschaltet sind. Dann müsste es gehen.
Ich gucke gleich noch mal, dass alle stumm sind.
Ja, ich mache mal weiter und ansonsten protestieren, wenn es nicht geht. Also da sehen wir, dass es durchaus einen Unterschied zwischen Palästina und Phönizien gibt. Wir sehen aber auch die Stadt Akko hier direkt in der Südspitze Phöniziens, die heute zum Staat Israel gehört. Also selbst wo es eine Grenze gibt, ist sie nicht notwendigerweise da, wo sie heute verläuft. Dann in der Kreuzfahrerzeit haben wir das Königreich Jerusalem, das sich weit bis in den heutigen Libanon hereinzieht, also eigentlich sogar bis kurz nördlich von Beirut gegangen ist, während sich nördlich davon die Grafschaft Tripolis befunden hat. Und das ist eben auch eine der seltenen Perioden war, in denen es eigentlich eine Teilung dieses Landstriches zwischen Küstenregion und Bergregion gegeben hat. Im Osmanischen Reich sehen wir dann die Provinzen Beirut und Damaskus und schließlich dann Jerusalem, das ursprünglich zur Provinz Damaskus gehörte, dann aber ein eigener Sandschak wurde. Und das heißt, dass eigentlich der nördliche Teil dessen, was wir heute und in römischer Zeit als Palästina kennen, zur Provinz Beirut überhaupt gehörte. Also die Dinge sind relativ fließend und die heutige Grenzziehung, ja, hier kann man es noch ein bisschen genauer sehen, wie eben die Provinz Beirut aus verschiedenen Distrikten besteht und hier in der Sandschak von Akko und Nablus ist das, was eigentlich traditionell zu Palästina gehört, aber eben beide zur Provinz Beirut. Und die heutige Grenzziehung entsteht eigentlich während des Ersten Weltkriegs, als die Briten und Franzosen sich überlegen, wie sie denn die Konkursmasse des Osmanischen Reiches im Nahen Osten aufteilen wollen. Und da ist eben auch die französische Zone ist ein Stück südlich von Beirut bis die ganze Mittelmeerküste entlang bis fast in die heutige Türkei und ursprünglich noch als Kondominium geplant, was dann später Mandatspalästina wird. Und das sehen wir eben hier an der Karte. Den Unterschied zwischen den beiden Völkerbundsmandaten. Die Briten haben das palästinensische Mandat, von dem 1923 Transjordanien, das unabhängig wird, abgetrennt wird. und die Franzosen haben das Mandat von Libanon, Syrien. Umstritten war dieses hier, was man den Finger von Galiläa nennt, wo nicht ganz klar war, zunächst zu welchem Mandatsgebiet es gehören sollte. Und schließlich haben die jüdischen Ansiedlungen in dieser Ecke, die man hier oben sehen kann, dazu geführt oder mit dazu beigetragen, dass dieser Teil des britischen Mandatsgebiets wurde. Und von daher war die Grenze eigentlich klar, und im Krieg 1948 um die Gründung Israels hat Libanon sich zwar wie die anderen arabischen Nachbarstaaten auch an dem Krieg beteiligt, aber es ging eigentlich mehr um eine Unterstützung der Palästinenser, als hier die Grenzziehung zwischen Libanon und Palästina bzw. Israel zu ändern. Also das ist der Hintergrund dafür. Und ja, dann fängt unsere Zeittabelle an mit dem 23. März 1949, eben dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Libanon. Im Laufe des Jahres 1949 werden zwischen all den kriegführenden Staaten Waffenstillstandsabkommen geschlossen, die eben auch die alte Grenze zwischen den beiden Mandaten als die Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Libanon festlegt. Und rechtlich gesehen ist es bis heute eine Waffenstillstandslinie und keine Grenze, da es ja noch keinen Friedensvertrag zwischen Israel und Libanon gibt. Aber insofern sind schon ist der weitere Konflikt vorprogrammiert, als dass sich im Libanon etwa 100.000 palästinensische Flüchtlinge in 12 Flüchtlingslagern befinden. Das sind zum größten Teil Leute, die aus Galiläa geflohen sind, aus Haifa auch, Nazareth, sonstigen Dörfern. Und die Grenze oder die Waffenstillstandslinie ist damals kein Zaun oder Mauer, sondern war eigentlich relativ leicht zu überqueren. Und viele der Flüchtlinge haben das auch versucht, sei es um wirklich ganz zurückzukehren, was relativ wenigen gelungen ist, oder um zumindest aus ihren Häusern noch Dinge zu holen oder Ernte einzubringen. Und es gab auch manche, die hin und her gependelt sind über viele Jahre. Der Status der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon war anders als in Jordanien, wo sie die Staatsbürgerschaft bekommen haben, ein Status als Flüchtlinge, die auch als solche ausgewiesen sind. Und diejenigen der Flüchtlinge, die Mehrheit, die in Flüchtlingslagern lebte, hatte auch Einschränkungen an Arbeits- und Besitzrechten. Und dadurch kam es dann auch gerade in den ersten Jahren nach 1949 zu der Auswanderung besser Ausgebildeter in die Golfstaaten. Ja, also das ist im Grunde genommen das Potenzial, dass von Anfang an da ist. 1964 wird die PLO als Vertretung der Palästinenser gegründet, die auch einen militärischen Zweig hat. Und eigentlich zum ersten Mal gibt es dann israelische Angriffe auf palästinensische Flüchtlingslager im Libanon und auch auf dem Beiruter Flughafen im Jahr 1968, was also schon nach dem Junikrieg 1967 ist, wo ja schon das Westjordanland und der Gazastreifen unter israelische Herrschaft gekommen sind. Und die Frage ist natürlich auch, wie gehen die Libanesen mit der PLO um? Der Libanon selber ist natürlich ein hochkomplizierter Staat. Das wäre nicht nur eine eigene Einheit, eine eigene Reihe, sich damit zu befassen. Eigentlich ist der Libanon auch eher eine künstliche Gründung. Historisch gesehen wäre eigentlich Teil des Syriens, oder man würde das ganze Syrien nennen. Aber es gab eben ein Interesse, auch unter anderem der Franzosen, einen eigenen Staat eben mit einer starken christlichen Bevölkerungsgruppe zu bilden. Auf die Weise die maronitischen Christen im Libanon haben dadurch eine Position bekommen, die sie in einem gesamtsyrischen Staat mit einem wesentlich geringeren Prozentsatz an Christen natürlich nie hätten bekommen können. Und, aber andererseits hat der Libanon eben auch eine große Gruppe sunnitischer und schiitischer Muslime und auch eine große drusische Bevölkerung. Das sind im Groben, und die Christen teilen sich auch nochmal in unterschiedliche Konfessionen. Das sind so im Groben die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und es wurde dann gleich in der Verfassung Libanons festgelegt, dass die wichtigsten Staatsämter nach einem Konfessionsschlüssel vergeben werden. Das ist bis heute so, der Staatspräsident muss ein Christ sein, der Ministerpräsident ein sunnitischer Muslim, der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim. Und das ist bis heute so, obwohl sich die Mehrheitsverhältnisse zwischen den Konfessionen enorm geändert haben. Und eigentlich hat man sogar absichtlich keine Bevölkerungszählung gemacht, um nicht zu wissen offiziell, wie die Änderungen sind. Und das führt zu auch im Moment einer enormen Unstabilität im Libanon. Und mit dem auch militärischen Aktivitäten der PLO-Einheiten, die auch immer mal wieder nach Israel rüberschießen, kommt natürlich noch eine Gruppe dazu. Und die libanesische Armee und gerade auch die phalangistischen Milizen der Maroniten gehen ziemlich schnell auch militärisch vor, schon 1969. Und es kommt dann zu dem Abkommen von Kairo, das die palästinensischen Aktivitäten im Libanon regeln soll. Aber schon ein Jahr später wird die Lage noch komplizierter, denn die PLO hatte bis September 1970 ihr Hauptquartier in Jordanien. Es kam dann aber zu Zusammenstößen unterschiedlicher palästinensischer Gruppierungen mit der jordanischen Armee, wohl auch Versuchen, nicht der PLO selber, sondern anderer palästinensischer Gruppen, die jordanische Monarchie zu stürzen. Und daraufhin ist dann der jordanische König Hussein ziemlich brutal gegen die Palästinenser vorgegangen, und die PLO musste also ihren Hauptsitz in Amman aufgeben und ist dann also nach Beirut gekommen. Und damit wurde Beirut zum Zentrum der PLO. Und dazu gehörte auch neben der militärischen Präsenz, dass auch eine Menge palästinensischer Intellektueller in Beirut lebten und dort auch eine gewisse Renaissance auch palästinensischen kulturellen Lebens begann, die aber teilweise auch ziemlich schnell blutig geendet hat. Am 8. Juli 1972 wird der Schriftsteller Ghassan Kanafani, einer der wirklich wichtigen palästinensischen Schriftsteller und auch Sprecher der Volksfront zur Befreiung Palästinas, in Akko geboren und mit seiner Familie nach 1948 geflohen, in Beirut vom israelischen Geheimdienst durch eine Autobombe ermordet, und seine 17-jährige Nichte, die mit ihm im Auto saß, wurde dabei ebenfalls getötet. Im nächsten Jahr, am 10. April 1973, kommt es zu der Ermordung führender PLO-Männer, Kamal Nasser, Kamal Adwan und Abu Yusuf Najjar, in ihren Häusern in Westbeirut durch von Ehud Barak, dem späteren Ministerpräsidenten, geführte israelische Kommandos. Also es ist noch kein sozusagen militärisches, direktes Eingreifen Israels im Libanon. Aber man sieht durchaus wichtige Palästinenser, die in Beirut leben, als Ziel, das man beseitigen kann. Wenn wir dazu jetzt auf den Text auf Seite 5 von Rashid Khalidi gehen. Rashid Khalidi ist wohl der wichtigste palästinensische Historiker, stammt aus einer alteingesessenen Jerusalemer Familie. Die Khalidi-Familie hat bis heute eine ganz wichtige Bibliothek mit alten Inschriften in der Kettenstraße in der Jerusalemer Altstadt. Und Khalidi selber ist aber in den USA aufgewachsen und eben auch dort Professor. Und er hat in gewisser Zusammenfassung seiner Forschung eben vor einigen Jahren ein Buch über den 100-jährigen Krieg über Palästina herausgegeben. Es gibt dieses Buch auch schon in deutscher Übersetzung, erscheint in der Fußnote. Da ich die aber nicht zur Verfügung habe, habe ich das aus dem Englischen übersetzt. Und er schreibt eben zu diesen Liquidierungen führender Palästinenser, seine, also Israels seit langem bestehende Politik der Liquidierung palästinensischer Führungsgestalten, ein Erbe der zionistischen Bewegung in der Spätphase des Mandats, ist darauf ausgerichtet, die palästinensische Wirklichkeit demografisch, ideell und politisch zu eliminieren. Morde waren daher ein zentrales Element in Israels Ambition, das gesamte Land vom Fluss zum Meer, von einem arabischen in ein jüdisches zu verwandeln. Und noch einmal Baruch Kimmerlings, eines führenden israelischen Soziologen, Ausdruck zu benutzen, war dies ein Beispiel für Politizid in seiner wörtlichsten Form. Die Rechtfertigung der Morde als notwendigen Schutz gegen Terroristen, die töten würden, wenn sie nicht vorher getötet werden, klingt auch unglaubwürdig, wenn viele der Getöteten, zum Beispiel Rassan Kanafani oder Kamal Nasser oder PLO-Vertreter im Ausland wie Mahmoud Hamshari und Wael Zuatir, eher Intellektuelle und Anwälte der palästinensischen Sache waren als Militärpersonal. Ihre künstlerischen Unternehmungen waren eine Ergänzung und mit ihren politischen Aktivitäten verbunden. Kanafani war ein talentierter Romanschriftsteller und Maler, Nasser ein Dichter, Zuatir ein Schriftsteller, angehender Übersetzer. Dies waren keine Terroristen, sondern die prominentesten Stimmen einer Nationalbewegung, Stimmen, die Israel zu ersticken entschlossen war. Ja, diesen Ermordungen im April 1973 folgen Kämpfe zwischen der libanesischen Armee und den PLO-Kommandos. Und es ist sicher wohl auch kein Zufall, dass dann 2 Jahre später, im April 1975, der libanesische Bürgerkrieg mit dem Massaker falangistischer Milizionäre an palästinensischen Flüchtlingen in dem christlichen Beiruter Stadtteil Ain al-Rumaneh beginnt. Gerade die Falangisten als Christen sehen in den muslimischen Palästinensern vielleicht auch noch mal ein Stück mehr Feinde, als es die muslimischen Libanesen tun. Im Januar 1976 werden durch die falangistischen Milizen die palästinensischen Flüchtlingslager belagert, worauf dann im Gegenzug die PLO-Einheiten an der Belagerung christlicher Orte im Rahmen des libanesischen Bürgerkriegs teilnehmen. Die Falangisten verüben Massaker in den Lagern Debaie und Karantina, die PLO-Einheiten im christlichen Ort Damour. Und es kommt damals zu einer Massenflucht libanesischer Schiiten aus Beirut, wo eben die Hauptkämpfe stattfinden, in Südlibanon. Und zu diesem Punkt mischt sich die syrische Armee ein, marschiert in den Libanon ein, um die Falangisten zu unterstützen. Und da sieht man eben auch die wechselnde Rolle des syrischen Präsidenten Assad. Sozusagen, wie kommt Assad, der alawitische Muslim, dazu, die christlichen Falangisten zu unterstützen? Aber eben, weil ich ja vorhin sagte, dass der Libanon eigentlich ein künstliches Gebilde ist und Syrien de facto den Libanon als seinen Einflussbereich sieht, war es Assad wichtig, sozusagen eine gewisse Kontrolle über den Libanon zu behalten und damit auch gegen die PLO durchaus vorzugehen. Und das hat dann natürlich auch den Falangisten noch bei weiteren Angriffen auf die palästinensischen Flüchtlingslager in Beirut geholfen. Und am 12. August 1976 kommt es zum Massaker der Falangisten im Flüchtlingslager Tal az-Zaatar, was auch bei Beirut ist. Und schließlich, einige Monate später, werden die PLO-Einheiten durch die syrische Armee in den Südlibanon vertrieben, und damit fliehen die Schiiten zu einem großen Teil zurück in den Norden. Und auch hier beginnt die schiitische Führung unter dem Rechtsgelehrten Musa Sadr sich gegen die PLO zu stellen. Also es ist auch hier obwohl die Schiiten Muslime sind, wenn auch nicht sunnitische Muslime wie die Palästinenser, ist auch hier sozusagen der Einfluss, die Tätigkeit der PLO auf ihr friedliches Leben haben, bringt sie eigentlich auch dazu, sich gegen die PLO zu stellen. Es kommt dann im März 1977 zum Abkommen von Chtaura zwischen der libanesischen Regierung, Syrien und der PLO, um zur Truppenentflechtung beizutragen. Ja, vielleicht mache ich hier erstmal einen Einschnitt, also ist bevor die tiefere israelische Involvierung beginnt. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Denke, was man hier sieht, dass viele Dinge sich wiederholen werden in den folgenden Jahren, dass Loyalitäten gewechselt werden, also das Ganze sehr fließend und kompliziert ist. Ja, Anne.
Tamar, weißt du, wie die Schiiten in den Libanon kommen? Kommen die da aus Iran oder woher? Oder waren die dort immer?
Ich wüsste jetzt nicht, dass die eingewandert sind sozusagen, sondern die sind, glaube ich, ziemlich lange schon im Libanon. Also natürlich ist der Iran das Land mit der größten schiitischen Bevölkerung, aber auch der Irak hat eine große schiitische Bevölkerungsgruppe. Und im Mittelalter gab es ja sogar mal in Ägypten mit den Fatimiden eine schiitische Herrschaft. Also ich glaube nicht, dass man die zumindest nicht als
Ja,
Neueinwanderer sehen kann, sondern schon als eine eingeborene
schon
Gruppe sozusagen,
da.
die aber natürlich, das werden wir dann im weiteren Verlauf mit der Entstehung der Hisbollah sehen, die natürlich dann sich mit dem iranischen revolutionären Regime verbünden wird.
Danke.
Ja, dann wird im Mai 1977 Menachem Begin israelischer Ministerpräsident. Für Israel ein ganz großer Umbruch, denn damit endet nach knapp 30 Jahren die eigentlich dauernde Herrschaft der Arbeiterpartei. Das wird schon als großer Einschnitt empfunden und natürlich Menachem Begin hatte seine Konzeption von dem Groß Israel, dass es berechtigt ist, die besetzten Gebiete Westjordanland, Gaza unter israelischer Herrschaft zu haben. Andererseits ist er aber auch derjenige, der den Friedensvertrag mit Ägypten zustande bringt. Also man hätte vielleicht nicht unbedingt im Voraus sagen können, dass unter ihm die Lage im Libanon noch um einiges schwieriger werden wird. Sondern es passiert dann ein knappes Jahr später, am 11. März 1978, etwas, was sozusagen eine israelische Invasion provoziert, nämlich ein Anschlag eines Fatah-Kommandos, also des militärischen Zweigs der PLO, an einem Schabbatnachmittag auf einen Autobus israelischer Ausflügler. Und bekommen eigentlich den Autobus in ihre Gewalt und schießen von dort aus auch dann auch vorbeifahrende Autos auf der Küstenstraße zwischen Haifa und Tel Aviv. Dabei kommt es zu 35 Toten, darunter 9 Kinder und 71 Verletzten. Und darauf folgt dann 4 Tage später die sogenannte Operation Litani, benannt nach dem Fluss Litani, bis zu dem die israelische Armee vorstößt. Und während dieser Operation kommt es zu 700 Toten und 200.000 Flüchtlingen. Im folgenden Monat, im April, zieht die israelische Armee sich teilweise zurück und es werden UNIFIL-Truppen im Südlibanon stationiert, während dass der engere Grenzstreifen, also noch südlich dem Gebiet von den UNIFIL-Truppen, dem christlichen Dissidentenmajor Saad Haddad, der sich mit den Israelis verbündet, übergeben wird, der dann auch im Februar 1979 den freien Libanon dort ausrufen wird. Das zeige ich auch noch mal gerade auf der Karte, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Ja, also die Karte, 2024, aber wir können hier schon sehen, hier haben wir den Litani-Fluss. Ja, das ist also die Grenze zu der die israelische Armee in der Operation Litani vorstößt. Und das Gebiet südlich davon wird eben die Schutzzone der UNO mit den UNIFIL-Truppen. Und was jetzt auf der Karte, weil das nicht mehr existiert, nicht zu sehen ist, wäre eben hier in dem südlichen Bereich gewesen, der freie Libanon von Major Haddad. Und hier der Litani eigentlich bleibt sozusagen die Grenzlinie, auf die sich Israel dann auch nach der großen Invasion 1982 schließlich zurückziehen wird. Also das werden wir dann auch sehen. Ja, damit kommen also die UNIFIL-Truppen als neue Gruppierung hinein. Was auf der schiitischen Seite passiert, ist, dass eben eigentlich der spirituelle Führer des Schiiten, Musa Sadr, unter bis heute nicht geklärten Umständen auf einer Reise nach Libyen verschwindet. Und es wird dann im Mai 1980 der säkuläre Rechtsanwalt Nabi Berri zum Vorsitzenden der schiitischen Amal-Bewegung gewählt, der dann auch schließlich Präsident des libanesischen Parlaments wird. Also da sieht man auch, dass zu diesem Zeitpunkt die Schiiten eigentlich von einer säkularen Person angeführt werden. Eine Anmerkung oder? Berry hatte auch im Ausland studiert. Also da ist noch gar nicht sozusagen die religiöse Aufladung der Schiiten ist da noch gar nicht mal absehbar. Aber die Grenze zwischen Israel und Libanon ist eigentlich nie ruhig. Die PLO schießt nach Israel, die Israelis schießen zurück. Im Juli 1981 kommt es zu israelischen Luftangriffen auf PLO-Basen im Südlibanon. Einen Monat später wird Ariel Sharon zum israelischen Verteidigungsminister ernannt. Und das ist eigentlich sozusagen die Vorbereitung für die große israelische Invasion, die 1982 beginnen wird. Ich möchte hier noch erst den Text von Khalidi einschieben, auch noch unten auf Seite 5, der hier eigentlich das Prinzip der israelischen Einmischung im Libanon darlegt. Der israelischen Regierung lieferte indirekte oder direkte Involvierung in den libanesischen Krieg die willkommene Gelegenheit, libanesische Klienten zu erwerben, eine neue Einflusssphäre zu entwickeln und Syrien und seine Verbündeten zu schwächen. Und vor allem lieferte der Krieg eine Öffnung zur Vergeltung für die sporadischen Angriffe der PLO auf Israelis, die diese unterminieren und vielleicht lähmen würde. Dies würde auch die Bedrohung neutralisieren, die der palästinensische Nationalismus für Israels andauernde Kontrolle der besetzten Gebiete, wo nach 1967 Millionen weiterer widerspenstiger Palästinenser unter israelische Herrschaft gekommen waren, darstellte. Die vom Libanon aus unternommenen Angriffe der PLO, die oft Zivilisten zum Ziel hatten, gaben den verschiedenen israelischen Regierungen jede Provokation, die sie brauchten, um Interventionen gegen ihre nördlichen Nachbarn zu rechtfertigen. Israels Methoden reichten von direkter Unterstützung in der Form von Waffen und Training für die Feinde der PLO, vor allem die Force Libanaise, die nach einer offiziellen israelischen Quelle Ausrüstung im Wert von 118,5 Millionen Dollar und Training für 1300 Milizionäre erhielten, bis zu Mordanschlägen und Autobomben, die palästinensische Führungspersönlichkeiten und zahllose Zivilisten töteten. Also sozusagen, es ist nichts Neues eigentlich, die Ereignisse, die 1982 kommen, aber die Dinge verschärfen sich. Wir haben im April 1982 wieder israelische Luftangriffe auf palästinensische Flüchtlingslager, im Mai Beschuss Nordisraels durch PLO-Kommandos. Und der eigentliche Auslöser für die israelische Invasion ist dann am 4. Juni der Attentatsversuch auf Shlomo Argov, den israelischen Botschafter in London, durch ein Mitglied der Abu-Nidal-Gruppe, eine Terrorgruppe, der ziemlich viele Terroranschläge auch in Europa zur Last gelegt werden, die sich von der PLO abgespalten hat. Shlomo Argov hat den Anschlag überlebt, aber schwer verletzt, und meines Wissens ist er nie wirklich wieder gesund geworden, sondern hat bis zu seinem Tod in der Rehabilitationsabteilung des Krankenhauses in Israel gelegen. Jedenfalls war damit also der Anlass gegeben, dass 2 Tage später die israelische Invasion des Libanon, die sogenannte Operation Frieden für Galiläa, beginnt. Und in diesem Fall geht es eben weit über den Litani hinaus, sondern bereits am 13. Juni befindet sich die israelische Armee vor Beirut und beginnt die Blockade Beiruts. Und es ist in dieser Situation, dass im Juli 1982 in Baalbek die Hisbollah gegründet wird durch Hussein und Abbas al-Musawi und mit iranischer Unterstützung. Vielleicht schauen wir uns das gleich auch nochmal auf der Karte an. Ja, also Baalbek liegt hier. Eine alte Stadt mit alter hellenistisch-römischer Tradition. Und hier ist die Bekaa-Ebene. Also es liegt auch noch, also von Israel noch weiter weg als Beirut. Das ist noch ein Stück nördlich davon. Und das ist, man sieht es ja auch, also in die gelben Linien der Karte zeigen die heutigen Einflussgebiete der Hisbollah. Und das ist eben ganz wesentlich die Bekaa-Ebene mit Baalbek, der Großraum Beirut und der Südlibanon. Und von daher sieht man auch, dass die Gründung der Hisbollah, die natürlich auch ihre islamistisch-religiösen Gründe hat, aber auch eben vor dem Hintergrund der Ereignisse im Libanon, die gerade der israelischen Invasion zu sehen ist, denn eben gerade die schiitische Bevölkerung im Südlibanon und in Beirut leidet natürlich unter der israelischen Invasion. Am 21. August 1982 beginnt dann die Evakuierung der in Beirut belagerten PLO-Kämpfer, ca. 11.000, nach Tunis, was eigentlich sozusagen die israelische Präsenz auch hätte beenden sollen. Inzwischen, 2 Tage später, wird ein neuer libanesischer Staatspräsident, Bashir Gemayel, gewählt, der aber bereits noch bevor er sein Amt angetreten hat, am 14. September ermordet wird. Einen Tag später dringt die israelische Armee in Westbeirut ein, auch aus Befürchtung, dass dort vielleicht doch noch PLO-Einheiten sind, die kämpfen können, und eigentlich unter der Präsenz der israelischen Armee kommt es dann in den folgenden 3 Tagen vom 16. bis 18. September 1982 zum Massaker der Falangisten in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Sabra und Shatila in Südbeirut. Die Opferzahlen schwanken, die Falangisten geben einige hundert an, die niedrigste Zahl ist wohl 460. Die Palästinenser gehen eher von mindestens 2000, wenn nicht 3500 Toten aus. Es besteht keinen Zweifel, dass es die Falangisten waren, die die Morde durchgeführt haben. Aber ebenso war die israelische Armee präsent und hat es wohl geschehen lassen. Und das ist dann auch am 8. Februar 1983 die Schlussfolgerung der Kahan-Kommission, die in Israel eingesetzt wurde, um die Massaker von Sabra und Shatila zu untersuchen. Und die Kommission ist zu der Folgerung gekommen, dass sowohl Verteidigungsminister Sharon als auch der Generalstabschef Rafael Etan indirekte und moralische Mitverantwortung an den Massakern tragen. Menachem Begin ist trotzdem nicht bereit, Sharon ganz aus der Regierung zu entlassen. Und statt Verteidigungsminister wird er dann Minister ohne Geschäftsbereich. Und all die Folgerungen der Kommission haben nicht verändert, dass er gut 20 Jahre später israelischer Ministerpräsident geworden ist. Und auch Generalstabschef Etan ist in späteren Jahren in die Politik gegangen und auch Vorsitzender einer relativ kurzlebigen Partei und Minister geworden. Also wirklich aufgearbeitet worden ist das auch nicht. Aber damit sieht man schon, dass in Israel etwas geschieht, das im Gegensatz zu allen anderen Kriegen, die Israel vorher geführt hatte, es keinen eindeutigen Konsensus mehr gab, dass dieser Krieg und wie er geführt worden ist, dass es gerechtfertigt ist. Das war schon etwas ganz Neues nochmal in der israelischen Öffentlichkeit, dass sich hier zum ersten Mal auch Widerstand gegen einen Krieg in einer breiten Öffentlichkeit zeigte. Herr Hans.
Ja, guten Abend erstmal. Ich kann leider mein Video nicht einschalten. Ich weiß nicht, woran das liegt an der Technik. Da klappt nicht. Aber gut, die Verbindung, glaube ich,
Hören
funktioniert
kann man sie
wenigstens
gut.
akustisch. Ja, zwei Fragen. Einmal nochmal zurück zu dem Attentatsversuch auf den Botschafter, glaube ich, am 4.6. und gleich 2 Tage darauf eine israelische Invasion in den Südlibanon. Jetzt muss man ja kein Profi sein, um zu überlegen, hallo, in 2 Tagen eine Invasion militärisch in diesem Umfang zu starten, das würde eine deutlich größere Vorbereitung treffen. Hat man da vielleicht schon irgendetwas in Vorplanung gehabt, dass man so unmittelbar reagieren konnte mit so einem großen militärischen Aufwand? Das ist die eine Frage. Und das andere betrifft ja dieses Attentat, Sabra Shatila. Da gab es mal eine sehr interessante französische Dokumentation, die wohl anonyme Falangisten befragt hat und die mitgeteilt haben, sie wären in Israel ausgebildet worden, daraufhin dort das Massaker verüben zu können und dass israelische Unterstützung sehr wohl stattfand. Nämlich durch eine Logistik, um das überhaupt zu ermöglichen und die Abriegelung der entsprechenden Tatorte. Ja, diese beiden Fragen hätte ich.
Ja, also ich habe nichts darüber gelesen, dass sozusagen sowieso eine Invasion geplant war und man nur auf den passenden Moment gewartet hat. Andererseits war in den Monaten vorher die Grenze schon unruhig, und man hat sich sicher überlegt, es könnte auch so weit kommen, dass uns Luftangriffe nicht mehr reichen. Von daher kann man wohl sicher sagen, die Pläne existierten und auch die israelische Armee ist ja auch sehr schnell in der Lage, Reservisten zu mobilisieren. Das geht wirklich innerhalb von 24, 48 Stunden. Und von daher gehe ich davon aus, dass die grundsätzlichen Pläne durchaus in den Schubladen waren und die dauernde Unruhe in den Monaten vorher dazu geführt hat auch. Und was die Massaker in Sabra und Shatila angeht, also logistische Unterstützung, die den Falangisten überhaupt ermöglicht hat, tätig zu werden, das kann man wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, denn die israelische Armee hätte sie ja daran hindern können, wenn sie gewollt hätte auch. Und auf jeden Fall sind Falangisten, das wurde ja auch vorher in dem Text von Rashid Khalidi erwähnt, sind Falangisten auch ausgebildet worden von den Israelis und das mag durchaus auch nicht nur allgemeine militärische Ausbildung, sondern auch Vorbereitungen auf solche Massaker beinhalten. Es ist durchaus anzunehmen, dass manche eben Ergebnisse, zu der die israelische Kommission einige Monate später kam, dass da Dinge waren, zu der auch die israelische Kommission keinen Zugang hatte. Es war für sie sicher auch viel schwieriger, eben Zeugnisse im Libanon selber zu haben. Und von daher ist es nicht erstaunlich, wenn also spätere Zeugenaussagen oder Zeugenaussagen innerhalb vom Libanon auch das Bild nochmal ein Stück auch zu Ungunsten Israels da verschieben.
Dazu vielleicht noch die Ergänzung. Einer der Anführer der Phalangisten war in Beirut. Ich habe es jetzt nur so lose im Kopf. Und es kam ja etliche Jahre später nochmal zu einer Aufarbeitung dieses Attentats, dieses Massakers. Und der war bereit, vor Gericht auszusagen. Kurze Zeit später, ein, zwei Tage später, ist er einem Attentat zum Opfer gefallen. Also sozusagen der wichtigste Zeuge. Ja, da hat man doch wirklich, da kommen wirklich Verdachtsmomente auf, wie das denn gerade passieren kann, wenn eine Sache so vor der Aufklärung steht, dass der wichtigste Zeuge eliminiert wird. Ne?
Ja, ich würde sagen, angesichts all der Mordlisten, die wir bisher schon hatten, ist das nicht überraschend, wenn das dann auch dazu kommt. Das ist ein leider durchaus wiederkehrendes Muster im Libanon.
Okay, danke.
Ja, also natürlich auch ein großes Trauma, das Massaker von Sabra und Shatila, das sich bei den Palästinensern eingeschrieben hat und wie gesagt, damals auch noch viel Kritik auch in der israelischen Öffentlichkeit gefunden hat. Wenige Tage nach den Massakern wird dann der Bruder des ermordeten Bashir Gemayel, Amin Gemayel, libanesischer Staatspräsident. Und im November 1982 kommt es zum ersten Selbstmordattentat der Hisbollah gegen die israelischen Besatzungstruppen im Südlibanon mit 91 Toten, darunter mehr als ein Dutzend libanesischer und palästinensischer Gefangener. Also auch da die Methode der Selbstmordattentate ist eigentlich etwas, was die Hisbollah beginnt, was die Hamas einige Jahre später in Israel, Palästina übernehmen wird. Und es gibt vielleicht wirklich mehr in gewissen Linien schiitischer Theologie, auch im Mittelalter solche Linien, die eben auch Selbstmordattentate rechtfertigen können. Denn ansonsten im Islam, genau wie im Judentum, ist auch Selbstmord verboten. Also von daher gar nicht so einfach, das religiös zu rechtfertigen. Aber das ist eben ein neues Phänomen, das jetzt angesichts der israelischen Besatzung des Südlibanon auftritt. Die Israelis internieren dann im März 1983 den Scheich Rajib Harb, einen der ersten Geistlichen, die offen gegen die israelische Besetzung des Libanon protestierten, in dem Gefangenenlager Ansar, das für seine brutale Behandlung berühmt-berüchtigt war. Und damit kommt es zur ersten landesweiten schiitischen Protestwelle gegen die israelischen Besatzer, woraufhin dann Harb freigelassen wird. Im Herbst 1983 folgen weitere Selbstmordattentate der Hisbollah. Am 23. Oktober auf die Hauptquartiere der US-Marines und der französischen Armee in Beirut mit über 200 Toten. Am 4. November auf das israelische Hauptquartier in Tyros mit über 60 Toten, wo da am Anfang noch nicht klar ist, ob die Hisbollah verantwortlich ist, sie aber von den Israelis als verantwortlich gesehen wird. Und daraufhin greifen dann sowohl die israelische als auch die französische Luftwaffe am 16. und 17. November Hisbollah-Kasernen in und um Baalbek an. Und es kommt dann einige Monate später, Anfang Januar, zu einer weiteren Bombardierung Baalbeks und des palästinensischen Flüchtlingslagers Wawel durch die israelische Luftwaffe mit über 100 Toten und ca. 150 Verletzten, mehrheitlich Zivilisten. Es gibt ja immer noch den sogenannten Freien Libanon im Süden des Landes unter israelischer Schutzherrschaft. Da ist insofern ein Einbruch, als der Major Saad Haddad am 14. Januar stirbt, ausnahmsweise, muss man fast schon sagen, eines natürlichen Todes. Er ist an Krebs gestorben. Im Februar wird der schiitische Scheich Rajib Harb auf israelische Initiative durch libanesische Kollaborateure ermordet. Im Mai folgt die Bombardierung des Hisbollah-Trainingslagers in Janta, woraufhin auf syrischen Druck die iranischen Revolutionsgarden abziehen und die Präsenz der schiitischen Milizen, der Amal und der Hisbollah in Baalbek reduziert wird. Und es kommt dann ein Jahr später, eigentlich zum Jahrestag der Ermordung von Sheikh Harb, zu dem sogenannten offenen Brief der Hisbollah an die Unterdrückten im Libanon und in der Welt, was als Gründungsmanifest der Hisbollah gilt. Schauen wir uns gleich auch noch einige Teile daraus an. Zunächst folgt im Juni 1985 der israelische Teilrückzug in die Sicherheitszone im Südlibanon, inzwischen unter Ministerpräsident Shimon Peres. Und dort wird Israel bleiben bis zum Jahr 2000. Und von daher machen wir hier vielleicht den Einschnitt noch uns den Text von Khalidi auf Seite 6 zur Bedeutung der israelischen Libanon-Invasion 1982 und ihren Auswirkungen anzusehen. Die Libanon-Invasion 1982 war eine Wasserscheide im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Es war der erste größere Krieg seit dem 15. Mai 1948, also der Staatsgründung Israels, der vor allem die Palästinenser und nicht die Armeen der arabischen Staaten involvierte. Die palästinensischen Fedayeen hatten seit Mitte der 1960er Jahre israelischen Truppen im Kampf gegenübergestanden. Die Invasion von 1982 war etwas ganz und gar anderes hinsichtlich ihrer Ziele, ihres Umfangs und ihrer Dauer, der mit ihr verbundenen schweren Verluste und ihrer langfristigen Auswirkungen. Israels Krieg mit dem Libanon hatte vielfältige Ziele, aber was seine Besonderheit ausmachte, war die Hauptkonzentration auf die Palästinenser und sein größeres Ziel, die Situation innerhalb Palästinas zu ändern. Wenn auch der allgemeine Kriegsplan von Ministerpräsident Begin und dem israelischen Kabinett gebilligt wurde, so wurden sie von dem Architekten der Invasion, Verteidigungsminister Ariel Sharon, oft sowohl über seine wirklichen Ziele als auch über seine operativen Pläne im Dunkeln gelassen. Obwohl Sharon die PLO und die syrischen Truppen aus dem Libanon vertreiben und in Beirut eine nachgiebige, verbündete Regierung einsetzen wollte, um die Umstände in jenem Land zu ändern, war sein Hauptziel Palästina selbst. Aus der Perspektive von Befürwortern Groß-Israels wie Sharon, Begin und Yitzhak Shamir würde die militärische Zerstörung der PLO und die Ausschaltung ihrer Macht im Libanon auch der Stärke des palästinensischen Nationalismus in der besetzten Westbank, dem Gazastreifen und Ostjerusalem ein Ende setzen. Es würde daher für Israel wesentlich leichter werden, diese Gegenden zu kontrollieren und schließlich zu annektieren. Die politischen Auswirkungen des Krieges von 1982 waren enorm. Er brachte größere regionale Veränderungen mit sich, die sich bis heute auf den Nahen Osten auswirken. Zu seinen bedeutendsten langandauernden Ergebnissen zählten der Aufstieg der Hisbollah im Libanon und die Intensivierung und Verlängerung des libanesischen Bürgerkriegs, der ein noch komplexerer regionaler Konflikt wurde. Die Invasion von 1982 war die Gelegenheit für vieles Erstmalige, die erste direkte amerikanische Intervention im Nahen Osten, seit US-Truppen 1958 für kurze Zeit in den Libanon entsandt wurden, und Israels erster und einziger Versuch, gewaltsam einen Regimewechsel in der arabischen Welt herbeizuführen. Diese Ereignisse riefen im Gegenzug eine noch grimmigere Antipathie Israel und den Vereinigten Staaten gegenüber bei vielen Libanesen, Palästinensern und anderen Arabern hervor, die den israelisch-arabischen Konflikt weiter verschärfte. Der Krieg rief auch in wichtigen Teilen der israelischen Gesellschaft starke Reaktionen hervor, einschließlich einer weit verbreiteten Ablehnung seiner Resultate, die zu dem schnellen Anwachsen der Peace Now-Bewegung führte, die 1978 gegründet worden war. Er brachte auch die ersten bedeutenden und dauerhaften negativen amerikanischen und europäischen Reaktionen gegen Israel seit 1948 hervor. Die Palästinenser sammelten beträchtliche internationale Sympathie angesichts der Belagerung. Als ein weiteres erstmaliges entledigten sie sich zumindest teilweise des Terroristenetiketts, das ihnen israelische Propaganda erfolgreich angeheftet hatte, und erschienen vielen als David, der Israels Goliath-ähnliche Militärmoloch gegenübersteht. Aber trotz dieser begrenzten Verbesserung ihres internationalen Image gelang es ihnen nicht, ausreichende Unterstützung zu gewinnen, weder von den arabischen Staaten noch von der UdSSR oder anderen, um der fest entschlossenen Unterstützung der Reagan-Verwaltung für Israels Hauptkriegsziel, die PLO aus dem Libanon zu vertreiben, ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Mit der Evakuierung der PLO aus Beirut schien die palästinensische Sache stark geschwächt zu sein, und Sharon schien all seine Hauptziele erreicht zu haben. Das paradoxe Ergebnis dieser Ereignisse war jedoch die graduelle Verschiebung des Schwerpunkts der palästinensischen Nationalbewegung weg von den arabischen Nachbarländern, in denen sie in den 1950er und 1960er Jahren neu gegründet worden war, zurück nach Palästina. Dort brach 5 Jahre später, im Dezember 1987, die erste Intifada aus, mit Ergebnissen, die sowohl die israelische als auch die Weltmeinung erschütterten. Wie die Nakba es Jahrzehnte vorher getan hatte, brachte diese schmerzende Niederlage eine neue und andere Form des Widerstands der Palästinenser gegen den vielzackigen Krieg, der gegen sie geführt wurde, hervor. Sharon und Begin hatten die Invasion unternommen, um die PLO zu schlagen und die Palästinenser zu demoralisieren, um Israel die Freiheit zu geben, die Gebiete zu absorbieren. Aber das Endergebnis war, dass der Widerstand angespornt und innerhalb Palästinas relokalisiert wurde. Dazu Anmerkungen? Ja, hier werden natürlich langfristige Entwicklungen analysiert, die so im Moment vielleicht noch gar nicht absehbar waren, aber eben aus einer weiteren Perspektive heraus kann man sehen, dass so erfolgreich die israelische Invasion im Libanon dann eigentlich gar nicht war, sondern auf ungeahnte Wege geführt hat. Ja, dann machen wir vielleicht auch gleich weiter mit dem Manifest der Hisbollah, das ich hier nach dem Buch von Josef Kreutorow über die Hisbollah zitiere, in einigen Auszügen, was so ein bisschen Einblick in die Ideologie der Hisbollah gibt. Wenn wir nachher uns die Ereignisse weiter ansehen, muss man sich auch immer die Frage stellen, also Ideologie ist Ideologie, aber vielleicht ist man de facto auch ein Stück pragmatischer vielleicht. Das sind auch, also Dinge, die man, denke ich, immer im Hinterkopf behalten muss. Ja, also in diesem Manifest heißt es, was unsere militärische Fähigkeit anbelangt, so hat niemand eine Vorstellung davon, wie groß sie ist, denn unser Militärapparat ist vom Rest unseres Körpers nicht zu trennen. Also hier wird auch deutlich, dass die Hisbollah, wie einige Jahre später dann auch die Hamas, eben nicht nur eine Militärorganisation ist, sondern auch alle möglichen gesellschaftlichen, sozialen Aktivitäten hat und eben auch eine politische Partei ist. Vielmehr ist dann jeder von uns ein kämpfender Soldat. Und wenn der Heilige Krieg, der Dschihad, ausgerufen wird, übernimmt ein jeder von uns seine Aufgabe im Kampf, gemäß den Vorschriften des Gesetzes und im Rahmen der Mission unter der Leitung des kommandierenden Rechtsgelehrten. Amerika, seine Verbündeten im Atlantischen Bündnis, also der NATO, und das zionistische Gebilde, welches das heilige islamische Land Palästina usurpiert, haben uns angegriffen, was sie auch weiterhin ohne Unterlass tun. Sie arbeiten daran, uns dauerhaft zu unterwerfen. Deshalb befinden wir uns in ständiger und erhöhter Alarmbereitschaft, um die Aggression abzuwehren und unsere Religion, unsere Existenz und unsere Würde zu verteidigen. Sie sind in unser Land eingedrungen, haben unsere Dörfer zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet, unsere Heiligtümer geschändet und kriminelle Henker zu Herrschern über uns gemacht, die schreckliche Massaker an unserer Umma begangen haben. Also Umma ist das arabische Wort für Nation und wird eben auch im religiösen Sinn gebraucht, eigentlich für die Nation der Muslime. Sie hören nicht auf, diese mit Israel verbundenen Schlechter zu unterstützen und hindern uns daran, unsere Zukunft frei nach unseren eigenen Wünschen zu bestimmen. Unsere Ziele im Libanon. Endgültiger Abzug Israels aus dem Libanon als Vorstufe zur endgültigen Beseitigung seiner Existenz und der Befreiung des ehrwürdigen Al-Quds. Endgültiger Abzug der Amerikaner, Franzosen und ihrer Verbündeten aus dem Libanon. Und das Ende jeglicher kolonialistischer Herrschaft über unser Land. Die Falangisten sind einer gerechten Herrschaft zu unterwerfen und sämtlich für ihre Verbrechen, die sie mit Ermutigung der USA und Israels an Muslimen und Christen begangen haben, vor Gericht zu stellen. Alle Söhne unseres Volkes sollen ihre Zukunft selbst bestimmen und in aller Freiheit ihre gewünschte Regierungsform wählen können. Wir teilen hier mit, dass wir unser Streben nach einer Herrschaft des Islam nicht verhehlen und rufen alle auf, sich für die islamische Herrschaftsform zu entscheiden, die allein in der Lage ist, allen Gerechtigkeit und Würde zu garantieren und auch jegliche erneute Versuche einer imperialistischen Infiltration unseres Landes zu verhindern. Wir sehen in Israel die Speerspitze der USA in unserer islamischen Welt. Es ist ein usurpatorischer Feind, der bekämpft werden muss, bis das geraubte Recht zu seinem Volk zurückkehrt. Dieser Feind stellt eine große Gefahr für unsere künftigen Generationen und das Schicksal unserer Umma dar, insbesondere weil er die Vorstellung einer expansiven Besiedlung hegt, mit deren Umsetzung er bereits im besetzten Palästina begonnen hat und nun versucht, sich weiter auszubreiten und so weit zu expandieren, bis er ein Groß Israel vom Euphrat bis zum Nil geschaffen hat. Unser Konflikt mit dem usurpierenden Israel entspringt dem ideologischen und historischen Verständnis, dass dieses zionistische Gebilde in seiner Entstehung und Beschaffenheit feindlich ist und auf Kosten der Rechte des muslimischen Volkes auf geraubtem Boden steht. Daher wird unser Kampf gegen dieses Gebilde erst mit der Auslöschung seiner Existenz enden. Und deshalb lehnen wir jedes Abkommen eines Waffenstillstands mit ihm ab oder irgendeine Vereinbarung über eine Waffenpause oder irgendeinen Friedensvertrag. Der ehrenhafte islamische Widerstand, der die großartigsten Schlachten und Heldentaten gegen die zionistischen Invasionskräfte verzeichnet hat, hat mit dem Glauben seiner heiligen Krieger den Mythos, dass Israel nicht zu besiegen sei, zerschlagen. Ja, soweit der Text der Hisbollah. Dazu Anmerkungen? Herr Hans.
Ja, das klingt alles sehr,
Sie sind wieder stumm geschaltet.
ah, jetzt, ja, aus Versehen. Das klingt ja sehr selbstüberschätzend. Also ich meine, die Realität ist doch wohl eine ganz andere. Wie kann man, da frage ich mich natürlich, wie kann man so ja, sag mal in Anführungsstrichen, verblendet sein. Ja, es ist doch ganz offensichtlich, dass die militärische Stärke Israels vollkommen dominant ist. Und wie kann man da behaupten, heldenmütiger Kampf und solche Dinge, sie sind dadurch unterdrückt. Also ist das einfach nur jetzt so ein Zweckoptimismus, der da verbreitet werden soll? Weil die Realität sieht doch eher frustrierend aus, allem, was wir hören und erleben, oder?
Also, wir müssen natürlich eben einrechnen, der Text ist von 1985. Also heute würde das wahrscheinlich niemand von der Hisbollah so formulieren. Und natürlich ist keine Frage, dass Israel eine viel stärkere Militärmacht ist. Aber es war ihnen ja, das hatten wir ja vorhin bei den Selbstmordattentaten gesehen, doch gelungen, einige 100 amerikanischer Soldaten und französischer Soldaten zu töten und auch das israelische Hauptquartier in Tyros anzugreifen. Also das war sicher innerhalb der gesamten Frustration besetzt zu sein, war das sicher zumindest momentan mal ein Gefühl, wir haben es ihnen doch gezeigt, auch wenn man natürlich mitnichten, damit die Israelis aus dem Libanon raus hatte, aber doch irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwas geschafft, dann doch zu machen. Das steht da vielleicht. Und die Hisbollah wird schon in den folgenden Jahren natürlich keine Macht sein, die den Staat Israel wirklich gefährden kann, aber die schon auch das Leben in Israel, im Norden Israels immer mal wieder ziemlich schwierig machen konnte. Also in dem Sinne hat sie durchaus einiges erreicht und in den folgenden Jahren wird sie auch innerhalb der libanesischen Konstellation zu einer sehr einflussreichen Gruppierung. Ja, Anne.
Also, wenn ich mich zurückversetze in die 80er Jahre, dann frage ich mich, war das jetzt nur die Hisbollah, die sich entschlossen hat, Israel zu vernichten oder beziehungsweise diese Vorstellung von Groß-Israel etwas entgegenzusetzen? Oder kann man davon ausgehen, dass die arabische Welt insgesamt so dachte? Ich bin mir da
Ja.
nicht ganz sicher, wie ich das einschätzen soll.
Ja, in der arabischen Welt hatte sich ja einiges getan. Also mit der Gründung Israels waren sich eigentlich alle arabischen Staaten einig, dass sie den Staat Israel ablehnen. Nicht jeder arabische Staat hat ausdrücklich die Vernichtung Israels gefordert, aber durchaus Israel als einen feindlichen Staat gesehen. Der erste Durchbruch war ja dann der Friedensschluss Ägyptens mit Israel. Und damals ist Ägypten ja auch sehr von der Arabischen Liga isoliert worden. Also es war damals noch ein Alleingang. Die Arabische Liga war damals im Prinzip noch auf der Linie, den Staat Israel nicht anzuerkennen. Und der Umbruch kommt eigentlich mehr in den 90er Jahren, denke ich, als ja auch dann der israelisch-jordanische Friedensvertrag kommt und schließlich ja dann auch die Arabische Liga und auch die saudische Friedensinitiative in den 2000er Jahren, wo eigentlich die meisten arabischen Staaten darauf umschwenken, zu sagen, wir kennen den Staat Israel in seinen Grenzen von 1948 an, aber wir verlangen den Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten. Aber das war 1985 noch nicht unbedingt so. Die Hisbollah hat natürlich eine stärkere religiöse Motivierung, dass sie eben von dem heiligen muslimischen Land Palästina spricht und religiöse Motivation hat. Aber ich denke, so ein bisschen ist dieser Text auch in beide Seiten. Einerseits geht es hier schon auch um die israelische Besatzungsmacht im Libanon. Und da benimmt sich die Hisbollah eigentlich wie eine Widerstandsbewegung gegen Besatzung zu sein. Wir wollen, dass die Israelis aus dem Libanon rausgehen. Aber sie haben eine Ideologie, die darüber hinausgeht und zumindest theoretisch fordert, das zionistische Gebilde, wie es am Anfang genannt wird, zu vernichten. Und das ist, denke ich, eben, das werden wir auch später bei der Hamas sehen, es ist beides da. Es ist der Widerstand gegen Besatzung und es ist eine islamistische Ideologie da. Und mal das eine, mal das andere kann stärker hervortreten. Ja, ich habe Herrn Schobes Bemerkung gesehen, aber Frau Sturms hatte sich noch vorher gemeldet.
Ja, meine Frage ist, wie groß die Unterstützung für Hisbollah in der libanesischen Bevölkerung ist, also damals, zu dem Zeitpunkt damals war.
Also die Hisbollah ist natürlich eindeutig eine schiitische Bewegung, aber weil sie eben so fast die einzigen sind, die wirklich etwas tun auch für die schiitische Bevölkerung im Südlibanon, die ja eben auch besonders unter der israelischen Besatzung leidet, wird also innerhalb der schiitischen Bevölkerung ist ihre, die Unterstützung, die für sie da ist, enorm. Und die christlichen Gruppierungen sehen das natürlich völlig anders, sehen die Hisbollah auch als Feind an, so wie eben schließlich als Staat im Staat. Und in der späteren Entwicklung, wir werden ja dann nachher sehen, dass es ja schließlich kein Konflikt mehr zwischen der PLO und Israel im Libanon ist, sondern zwischen der Hisbollah und Israel. Und da werden dann schon, ich denke heute auch, wo wahrscheinlich die Mehrheit der Libanesen so weit kommen zu sagen, die Hisbollah soll um Himmels Willen aufhören zu schießen, damit wir unsere Ruhe haben. Also da hat sich sicher auch noch mal viel Kritik an der Hisbollah in den letzten Jahren ist noch mal dazugekommen. Ja, Herr Schobes schreibt, alle nationalen und nationalistischen Texte, auch in der europäischen Vergangenheit, hatten immer auch einen Aufforderungscharakter an die eigenen Leute. Ja, natürlich. Man kann nicht nur sagen, wie dreckig es einem geht, man muss auch irgendwie motivieren können, um die Leute zum weiteren Kampf anzuspornen. Ja, Anne, du hattest dich noch mal gemeldet. Na, wir waren noch stehen geblieben. Einfach, okay, Cor.
War nur stehen geblieben.
Ja, gut, Cor.
Ja, ich denke, wenn man da doch ein bisschen denkt, wie es in der Geschichte war, wenn ich jetzt im Anfang haben wir das aufgeschrieben in der Folgeserie, was im Anfang der Zionismus war, gab es auch eine, also die zwei Richtungen, die politische, die einen Staat wollte und eine, die eigentlich eine spirituelle oder Kulturzionismus wollte. Und wo es selbst Rabbiner gab, die eigentlich sagte, von eigentlich ist ein Staat selbst verboten. Und was ich mich jetzt frage, das ist dann, was ich denke, da weiß man, warum hat Israel die Menschen, die Politiker, Begin mit Ben-Gurion schon, warum haben sie denn ihre Kraft nicht genommen, um dann wirklich die Groß Israel so direkt und die anderen Länder da, die arabischen Länder zu, ja, zu sagen von, wir sind jetzt die Kraft, die so stark sind, als wir sind. Warum hat es denn so lange gedauert, bis jetzt selbst nach einem Genozid geht? Also, es ist nur ein laut Denken von mir, so von wie wäre es gelaufen, wenn sie einfach schneller ihre Wünsche, weil ich habe verstanden von Menschen, von selbst Rabbinen und Lebermenschen in Israel, wollten eigentlich auch eine große Israel. Es ist nicht nur die Likud und die rechte Seite, die das wollten. Also, es ist
Nein,
nur
sicher
laut
nicht.
Denken.
Das hatten wir auch letztes Mal gesehen, als wir uns mit dem 1967er Krieg befasst haben, wo wir gesehen haben, dass zwar einerseits da die religiöse zionistische Ideologie da ist, aber auch die säkulare Linke durchaus nicht der Meinung ist, dass man unbedingt die besetzten Gebiete wieder hergeben sollte. Und es gibt noch von 1919, glaube ich, im Zug noch, wo noch verhandelt wird um die Größe des britischen Palästina-Mandats, legt die zionistische Bewegung eine Karte vor, wie groß sie denn gerne die jüdische Heimstätte in Palästina hätte. Und diese Karte schließt nicht nur das gesamte Land vom Mittelmeer bis zum Jordan, sondern auch noch einen ziemlich großen Streifen östlich des Jordan ein. Also es ist keine Frage, Und das hatten wir auch in der vorigen Reihe gesehen, die Zwei-Staaten-Lösung, die Teilung Palästinas, ist eine Idee, auf die die Briten in den 1930er Jahren kommen, als sie sehen, sie kriegen den Konflikt nicht gelöst. Keine der Seiten ist in ihrer Grundrichtung der Meinung, dass sie eigentlich nur einen Teil des Landes haben will. Beide Seiten, die Israelis und die Palästinenser, wollen aus ziemlich logischen, würde ich sagen, historischen Gründen das ganze Land haben. Und von daher ist es wirklich nicht erstaunlich, dass das auch nach 1967 geschehen ist und ja auch die Siedlungen im Westjordanland, im Gazastreifen, sind ja auch von Regierungen der Arbeiterpartei zunächst gegründet worden. Dass man da nicht noch weitergegangen ist, Jordanien erobert hat im Südlibanon, sind ja interessanterweise keine Siedlungen gegründet worden. Was vielleicht auch insofern nochmal erstaunlich ist, weil im Sinai ja nach 1967 Siedlungen gegründet wurden, obwohl der Sinai nach keiner biblischen Grenzziehung Teil des Landes Israel ist, während südliche Teile des Libanon durchaus nach manchen biblischen Grenzziehungen ja zum verheißenen Land gehören. Und es gab wohl kleinere Bewegungen, die ja über Siedlungen im Südlibanon nachgedacht haben, aber die waren nicht einflussreich genug, um das zu erreichen. Also es gibt durchaus gewisse Grenzen. Also wie auch hier von Khalidi betont wurde, Sharon ist es ganz wichtig, ganz Palästina, also auch die Eroberung von 1967, sicherzustellen. Aber eine Grenzerweiterung in den Libanon hinein unbedingt, denkt man nicht notwendigerweise. Das hat sich seit dem 7. Oktober noch mal ein Stück, zumindest in manchen Gruppierungen, geändert. Aber das war nicht in dem Sinne Plan, der 1985, 86 existierte. Wolfgang, du bist noch stumm geschaltet.
Von außen kann man das natürlich irgendwie immer leicht kommentieren. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja nochmal die Darstellung des Kerns des Problems, dass beide Seiten das Land, das da in Abrede steht, in Gänze für sich reklamieren. Und dass alle immer ganz weit zurückgucken, ganz weit zurück. Von Anfang an, wer auch immer hat es uns gegeben, es ist unser Land. Wenn ich an die Zeit denke nach dem Zweiten Weltkrieg, was es da im Herzen Europas an Vertreibungen und an neuen Grenzziehungen gegeben hat, wenn wir da bis heute immer nur zurückblicken würden, dann wären wir die vielen denkbaren Konflikte ja nie losgeworden. Also es muss einen Blick irgendwie nach vorne geben. Sonst mit diesen Maximalforderungen, geraubter Boden und so weiter, da wird es keine Lösung geben. Aber wie gesagt, das sagt man von außen immer so schnell und aber ja.
Nein, natürlich ist klar, dass man letztlich auf die irgendeine oder andere Weise dazu kommen muss, dass man auch dem anderen das Recht, dort zu leben, zugesteht, in welcher Form von Staatenlösung auch immer. Wenn man das mit den Grenzziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, also da ist vielleicht eben auch ein wichtiger Unterschied. Also natürlich Deutsche, die aus Ostpreußen, Schlesien vertrieben waren, da gab es natürlich viele, die gerne zurückgegangen wären. Aber im Gegensatz zu den palästinensischen Flüchtlingen hatten diese Vertriebenen zumindest einen Staat Deutschland, dessen Staatsbürger sie geworden sind. Und dadurch, dass es 1948 nicht zu einem palästinensischen Staat gekommen ist, haben die palästinensischen Flüchtlinge eben einen solchen Staat woanders nicht gehabt. Und das macht die Sache natürlich noch mal um einiges schwieriger auch. Sonst hätte man und letztlich gibt es dann ja auch die Entwicklung, was wir auch nächstes Mal noch mehr sehen werden, dass die PLO schließlich ja sich bereit erklärt, nur mit einem Teil des Landes sich zufrieden zu geben. Und da dann irgendwo die Frage hochkommt, also wenn es denn eben in den Gebieten, die 1967 besetzt wurden, wenn es da einen palästinensischen Staat geben würde, könnte man das als zufriedenstellende Lösung sehen oder nicht. Aber diese Option existierte 1948 eben nicht. Und es ist sicher auch etwas, was in gewisser Weise die PLO auch beibehalten wurde und auch Teil der Politik der arabischen Nachbarstaaten, die den palästinensischen Flüchtlingen nicht die Staatsbürgerschaft gegeben haben. Die wollten auch nicht, dass sie integriert werden, damit sie weiter sozusagen auf einen palästinensischen Staat hinarbeiten. Das war in Jordanien noch ein Stück anders, weil sie dort ja die Staatsbürgerschaft bekommen haben und weil sie einfach auch so viele sind. Es ist ja knapp die Hälfte der jordanischen Bevölkerung, die eigentlich palästinensisch ist. Warum auch immer wieder Israelis sagen, ja, es gibt doch schon einen palästinensischen Staat, nämlich Jordanien. Die Jordanier finden die Idee nicht gut.
Ja,
Ist also
aber du
auch
hast
nicht
recht, das ist
realistisch.
natürlich ein wesentlicher Unterschied. Ja.
Herr Hans.
Ja, auch zum letzten Beitrag, also von der letzten Woche, das spielt in dieselbe Richtung. Der Südlibanon ist ja in diesem Krieg auch von UN-Truppen besetzt worden, um die Konfliktparteien auseinanderzuhalten. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, warum geht die internationale Gemeinschaft nicht mit so einer Friedenstruppe in die Westbank oder in Gaza und sorgt da für Ruhe? Wieso lässt man die israelischen Siedler, die da illegal sind, die ganze Welt sagt, die sind illegal, da gibt es eben internationale Gerichte, die das eben definieren, dass besetztes Land nicht besiedelt werden darf, aber nichts passiert. Warum ist da dann nicht die UN und sagt, okay, wir trennen jetzt die Konfliktparteien auch in diesen Teilen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe so meine Vermutung, dass das etwas mit Staatenbildung oder Staatsgrenzen zu tun hat. Der Libanon hat ja eine Staatsgrenze, ist ein Staat. Und die Westbank und Gaza sind staatenlos, also werden sie wie Vogelfreie behandelt. Ist das
Nein,
so oder?
das Prinzip meines Wissens beruht darauf, dass die UNO nur stationiert werden kann, wo der machthabende Staat zustimmt. Und der Libanon hatte zugestimmt, dass die UNIFIL-Truppen da sind, eben auch um diese Pufferzone zu haben. Es gibt keine Chance, ich würde mal vermuten, keine israelische Regierung hätte zugestimmt, dass UNO-Truppen in den 1967 besetzten Gebieten stationiert werden. Und da die UNO-Truppen ja nicht kämpfen, sondern nur stationiert sein können, wenn sie gewollt sind, ist das eben nicht möglich. Es gibt in kleinem Rahmen, aber ich glaube, das ist auch ich glaube, von der jetzigen Regierung ist es, glaube ich, dem ein Ende gesetzt worden. Es gab einige Jahrzehnte in Hebron. Hebron ist ja die einzige palästinensische Stadt, die eigentlich in zwei Teile geteilt ist, in der auch israelische Siedler mitten in der Stadt leben. Und dort wurde eine UNO-Truppe, also ein paar Dutzend Leute, keine riesige Gruppe, stationiert, die auch wie immer nur Beobachtungsfunktion hat, um eben auch in einem gewissen Schutz der Palästinenser vor Übergriffen der Siedler zu haben. Das war die sogenannte TIP, Temporal International Presence in Hebron. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem 7. Oktober war, ich meine, dass die jetzige Regierung nicht mehr bereit war, das Mandat zu verlängern. Also das war etwas, was auf dieser kleinen Ebene in Hebron mal eine Weile funktioniert. Aber das heißt, funktioniert. Tun konnten sie auch nicht. Sie konnten nur da durchfahren und berichten, was geschieht. Aber das ist ja immer. Und deswegen konnte ja auch Israel ohne Probleme in den Libanon einmarschieren, denn die UNIFIL kann nur daneben sitzen und sie einmarschieren lassen. Sie kann nicht auf sie schießen oder auch nur irgendwie versuchen, Barrikaden zu errichten. Also in dem Sinne hat die UNO einfach keine Zähne. Sie ist in gewisser Weise dann schon von dem guten Willen der Konfliktparteien abhängig.
Ja, aber keine Zähne zu haben, ist für mich jetzt kein Argument in der Westbank oder überhaupt nicht in Erscheinung zu treten. Und es ist doch logisch, also wenn, dann sollte die UNO doch bei den Schwächeren stehen und sie schützen vor Aggressionen, dass
Ja, aber wie
der
soll sie denn da
Aggressor und
hinkommen, wenn
besetzt.
die israelische Regierung nicht bereit ist, sie reinzulassen?
Ja, aber das ist doch logisch. Ja, hat Israel zugestimmt, der UNO-Präsenz im Libanon oder in anderen
Also
Ländern ist es doch
erstens
auch so.
mal, das ist ja libanesisches Staatsgebiet. In dem Sinne war das nicht so kritisch. Und Israel hatte durchaus ein gewisses Interesse dran, auf die Weise die libanesischen Milizen ein Stück weiter entfernt zu haben. Sie, soweit ich weiß, Israel war nicht gegen die UNIFIL. Was die
Ja,
UNO
aber
halt
das
immer wieder
Problem ist
macht, sind
ja.
die unterschiedlichen Resolutionen, die seit 1967 fordern, dass Israel sich aus den besetzten Gebieten zurückzieht, die natürlich alle nichts geholfen haben. Also das ist eigentlich das Einzige, was man juristisch machen könnte. Man könnte einen Schritt weiter gehen, aber das ist natürlich aufgrund der Konstellation der westlichen Welt nicht zu erwarten. Es wäre möglich, weil Israel die UN-Resolutionen in Bezug auf die besetzten Gebiete nicht durchführt, könnte man theoretisch Sanktionen gegen Israel verhängen. Aber es gibt keine Chance, dass das vom UNO-Sicherheitsrat mit den Vetos der westlichen Staaten verwirklicht würde. Also von daher sind einfach die Machtverhältnisse so, dass auch da in der Hinsicht nichts gemacht werden kann.
Ja, eine Schande.
Ist wohl auch der Preis, dass es überhaupt so etwas wie die UNO gibt, dass der Einfluss dann doch letztlich relativ begrenzt ist. Aber vielleicht wären wir noch ein Stück schlimmer dran, wenn wir sie gar nicht hätten. Wolfgang, hat er sich nochmal gemeldet? Nein, ist okay. Manchmal tauchen die Hände wieder auf. Gut. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Dann versuche ich mal noch gerade die wesentlichen Punkte in der Zeittabelle durchzusehen. Ja, also wir haben den enormen Anwachs der Hisbollah, deren Milizionäre im September 1986 auf 4000 geschätzt werden. Der Generalsekretär der Hisbollah, Abbas al-Musawi, wird am 16. Februar 1992 durch einen israelischen Hubschrauberangriff getötet, zusammen mit seiner Frau, seinem 5-jährigen Sohn und 5 seiner Leibwächter. Und seitdem war Hassan Nasrallah bis zu seiner Tötung durch die Israelis im letzten Jahr Generalsekretär der Hisbollah. Und man kann eigentlich sagen, durchgehend bleibt die Grenze unruhig, mal mehr, mal weniger. Und schließlich kommt es nochmal zu einer größeren Operation vom 11. bis 27. April 1996, die sogenannte Operation Früchte des Zorns. Das ist wenige Monate nach der Ermordung Rabins, wo dann ja automatisch Peres als stellvertretender Ministerpräsident wurde, wo es mehrfache Selbstmordattentate der Hamas gegeben hatte, wo die Hisbollah massiv die Grenzstadt Kiryat Shmona beschossen hat. Es standen einen Monat später die Parlamentswahlen bevor, und Shimon Peres hatte sich wohl bessere Chancen ausgerechnet, die Wahlen zu gewinnen, wenn er im Libanon angreift, und eben nicht, um nicht als schwach zu erscheinen. Das Ganze führte zu 154 toten libanesischen Zivilisten, 3 israelischen Verletzten, auch wieder eine riesige libanesische Fluchtbewegung von 400.000. Und es hat Peres nicht den Sieg gebracht, sondern er hat am 29.05.1996 die Wahlen an Netanyahu verloren. Damit beginnt dessen erste Amtszeit. Aber die hat nur 4 Jahre gedauert. Im Jahr 2000 wurde Ehud Barak von der Arbeiterpartei, der ja viel im Libanon als Militär involviert war, zum Ministerpräsidenten gewählt. Und Barak sorgt im Mai 2000, also nach über 15 Jahren, für den Rückzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon. Auch die christlichen Verbündeten, die Kämpfer der südlibanesischen Armee, werden von in Israel integriert, weil es klar wäre, dass sie sonst der Rache der Libanesen ausgesetzt werden. Ein Grund wohl auch, dass es schließlich zu dem Rückzug kam, war eben die massive Kritik an der der israelischen Öffentlichkeit an dem weiteren Besetzung Südlibanons. Und es war eben die sogenannte Vier-Mütter-Bewegung, vier Mütter von israelischen Soldaten, die es gelungen ist, ihre Bewegung zu einer wirklich einflussreichen Bewegung zu machen. Es gibt auch heute Demonstrationen von israelischen Müttern, die versuchen, mit einer ähnlichen Bewegung auf den jetzigen Krieg einzuwirken. Und eine der vier Mütter von damals ist auch tatsächlich vor einigen Monaten in Hungerstreik getreten, nochmal, um jetzt ein Ende des Krieges. Sie ist schon eine alte Dame, natürlich davon über 80, ein Ende des Krieges jetzt herbeizuführen. Es sieht im Moment nicht aus, dass eine ähnliche Bewegung an Stärke gewinnen könnte. Dann im Sommer 2006 der sogenannte zweite Libanonkrieg nach der Tötung und Entführung israelischer Soldaten durch die Hisbollah führt auch noch mal zu vielen Toten und Verletzten. Eigentlich endet der Krieg damit, dass in der UNIFIL-Zone keine nichtstaatlichen bewaffneten Kräfte, sprich keine Hisbollah sein sollte. Und das hat die Hisbollah de facto nicht eingehalten. Aber im Prinzip 17 Jahre lang bis zum Oktober 2023 war mehr oder weniger Ruhe in der Nordgrenze. Also nach dieser einmaligen Explosion noch 2006 hat man sich irgendwo arrangiert. Und was zeigt eben auch im Gegensatz zum Programm der Hisbollah, dass sie keinen Waffenstillstand mit Israel schließen, de facto tut man es doch. Und dann ist eben einen Tag nach dem 7. Oktober, am 8. Oktober, schließt sich die Hisbollah dem Kampf der Hamas an und beginnt mit dem Beschuss Nordisraels, woraufhin die israelischen Ortschaften innerhalb einer 5 Kilometer Entfernung von der Grenze geräumt werden. Und in der Folge, also der Raketenbeschuss Nordisraels, und der geht bis relativ weit in den Süden runter, bis noch südlich von Haifa, dauert an, und auch massive israelische Angriffe im Libanon. Am 1. Oktober 2024 beginnt auch der israelische Bodeneinsatz im Libanon. Und ich sehe gerade, mir ist die Chronologie durcheinander gegangen. Einige Tage vorher, am 27. September, ist Hassan Nasrallah zusammen mit einem Dutzend weiterer führender Hisbollah-Angehöriger beim israelischen Raketenangriff in Beirut getötet worden. Und am 27. November kommt es dann zum Waffenstillstand, der bis heute, was die Hisbollah hält ihn. Israel hält wohl vor, also Israel hat sich im Waffenstillstand das Recht vorbehalten, gegen die Hisbollah vorzugehen. Und in dem Sinne kann man nicht sagen, dass im Libanon alles ruhig ist. Ich glaube, ich habe heute vor ein paar Stunden, habe ich wieder, ich glaube, es hat 5 Tote im Libanon durch israelische Angriffe gegeben. Also es ist mitnichten ruhig im Libanon. Aber eben nicht die massiven Kämpfe. Und die Hisbollah, die wohl auch so geschwächt ist, hält still. Die Bilanz dieses Jahr, einen guten Jahres von Kampf, sind im Libanon ca. 5.000 Tote, davon ca. 3.800 Hisbollah-Kämpfer, ca. 16.500 Verletzte, ca. 1.600.000 Flüchtlinge, von denen die meisten wohl seit dem Waffenstillstand zurückgekehrt sind. 29 zerstörte Ortschaften in Grenznähe, 40.000 zerstörte und 193.000 beschädigte Wohneinheiten in einem 3 Kilometer von der Grenze entfernten Streifen, 7.000 zerstörte Wohneinheiten in Beirut und dem Gebirge, 5.000 in der BKA-Ebene, die ja Hochburg der Hisbollah ist. In Israel die Toten 46 Zivilisten und 84 Soldaten, Verletzte ca. 400 Zivilisten und 900 Soldaten. Circa 68.500 Evakuierte, die auch zum größten Teil zurückgekehrt sind. Wobei es ist so, Der Staat finanziert nicht mehr den Aufenthalt der Evakuierten in Hotels. Also wer noch nicht zurückgekehrt ist, muss es selber finanzieren. Aber in einer Stadt wie Kirjat Schmona sind mitnichten die meisten zurückgekehrt. Und 2874 zerstörte oder beschädigte Häuser ist die Bilanz bis jetzt. Und im Moment, die libanesische Regierung versucht ja auf eine Entwaffnung der Hisbollah hinzuarbeiten und hat wohl eben auch ein Interesse daran, selber souverän im Staat zu sein. Wie es weitergehen wird, weiß kein Mensch. Ich habe nur gedacht, als ich die Tabelle zusammengestellt habe, irgendwie fängt es immer wieder an. Und wahrscheinlich solange nicht der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst ist, wird es auch im Libanon nicht wirklich zur Ruhe kommen können, auch wenn die Hisbollah mit Sicherheit im Moment enorm geschwächt ist und von daher wohl auch selber kein Interesse hat, die Kämpfe im Moment wieder zu eröffnen. Aber kein Mensch kann sagen, was die Zukunft bringen wird. Ja, soweit unsere Einheit zum Libanon. Dazu noch Anmerkungen? Gut, dann machen wir, also Rashid Khalidi mit seinem Text hatte ja schon bis auf die erste Intifada 1987 vorgegriffen. Also dann, wenn wir dahin nächstes Mal kommen, bis zum Oslo-Friedensprozess und den Chancen oder Nichtchancen, die er vielleicht gehabt hätte. Gut, bis nächste Woche.